Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hinter mir ist eine wunderschöne Szene aufgebaut. Vielen Dank an Annika. Könnt ihr es erkennen? Der Einzug Jesu nach Jerusalem. Dankeschön. Und das ist auch das Thema der Predigt. Der Einzug Jesu nach Jerusalem. Der Text dazu steht in Lukas 19, Vers 28 bis 44. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter hinauf nach Jerusalem. In der Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg schickte er zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da drüben. Am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr den Esel los, dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer: Warum bindet ihr den Esel los? Der Herr braucht ihn, antworteten sie und brachten ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er einherritt, breiteten die anderen Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen, in lauten Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete: Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er und sagte: Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber Gott hat dich blind dafür gemacht. Darum kommt jetzt eine Zeit über dich, da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner völlig vernichten und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast den Tag nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte. Knisternde Spannung liegt in der Luft. Jesus ist auf dem letzten Stück seiner Reise nach Jerusalem. Jesus selbst weiß, dass dort in wenigen Tagen der Tod auf ihn wartet. Aber auch die Leute rings um ihn herum merken, dass alles auf eine Entscheidung drängt. Denn sie erleben das ja Tag für Tag mit, wie Jesus von Pharisäern und Schriftgelehrten angefeindet wird. Je näher sie Jerusalem kommen, desto knisternder wird die Spannung. Was wird passieren? Wie wird sich Jesus verhalten? Wird er sich heimlich nach Jerusalem einschleichen, um von seinen Feinden nicht gesehen zu werden? Oder wird er endlich seine Macht zeigen und Jerusalem von der Besatzung der Römer befreien? Gerade das erwarteten die Juden damals vom Messias. Sie erwarteten einen politischen Messias und den besangen sie in ihren Liedern. In einem dieser Lieder, das etwa zur Zeit Jesu entstanden ist, da heißt es: Sieh da rein, o Herr, und lass ihnen erstehen ihren König, den Sohn Davids, zu der Zeit, die du erkoren, Gott, dass er über deinen Knecht Israel regiere. Und gürte ihn mit Kraft, dass er ungerechte Herrscher zerschmettere, Jerusalem reinige von den Heiden, die es kläglich zertreten. Weise und gerecht treibe er die Sünder weg vom Erbe, und er zerschlage des Sünders Übermut wie Töpfergefäße. Mit eisernem Stabe zerschmettere er all ihr Wesen, vernichte die gottlosen Heiden mit dem Worte seines Mundes, dass bei seinem Drohen die Heiden vor ihm fliehen und er die Sünder zurechtweise wegen ihrer Herzen Gedanken. Denn er zerschlägt die Erde mit dem Worte seines Mundes. Er segnet das Volk des Herrn mit Weisheit in Freuden. Solch einen Messias-König erwarteten die Juden damals. Einen, der die Besatzung der Römer zerschmettern würde. Einen, der die Sünder vernichten würde. Bisher hat Jesus diese Vorstellungen nicht bedient. Er hat vielmehr die Sünder zu sich gerufen und ihnen vergeben. Er hat auch nicht im geringsten daran gedacht, die Römer zu provozieren oder gar zu verärgern. Doch wie wird es jetzt sein? Jesus kommt nach Jerusalem zum Passafest. Das ist ja das Fest der Befreiung. Hier feiern die Juden die Befreiung ihrer Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten. Wird Jesus dieses Befreiungsfest dazu benutzen, um eine neue Befreiungstat zu inszenieren? Die meisten der mehr als 2 Millionen Pilger wird Jesus dann auf seiner Seite haben. Und tatsächlich bereitet Jesus eine besondere Aktion vor. Er lässt sich einen Esel bringen. Und das wird ganz genau geschildert in unserem Bibeltext. Jesus nimmt 2 seiner Jünger zur Seite und sagt: Geht dort in das kleine Dorf, das da vor uns liegt. Gleich am Anfang des Dorfes werdet ihr einen jungen Esel finden. Bindet den los und bringt ihn zu mir. Und wenn euch jemand fragen sollte, dann sagt einfach: Der Herr braucht ihn. Die Jünger wissen Bescheid. Sie können den Esel nicht verfehlen und es kommt genauso, wie Jesus es vorher gesagt hat. Die Besitzer sind nicht damit einverstanden, dass sie den Esel so einfach losbinden. Aber der Satz, der Herr braucht ihn, wirkt Wunder. Da ist auf einmal alles klar. Wie selbstverständlich dürfen sie den Esel mitnehmen? Sie bringen ihn zu Jesus, legen ihre Oberkleider auf den Esel und lassen Jesus aufsteigen. Und so reitet Jesus nach Jerusalem. Warum tut er das? Warum reitet Jesus auf einem Esel? Er erfüllt damit eine Prophetie aus dem Buch Jesaja. Freu dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselshengst. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphrat bis zu den Enden der Erde. Soweit die Prophetie aus dem Propheten Sacharja. Und genau so reitet Jesus nach Jerusalem. Jeder, der es bisher noch nicht begriffen haben sollte, kann es sehen. Hier kommt der Messias, König Gottes. Er ist der König des Friedens. Er kommt nicht, um mit den Römern Krieg zu machen. Jesus kommt, um Gottes Frieden zu bringen. Und das ist ein starkes Signal. Frieden, nicht Krieg. Jesus erfüllt hier genau diese Prophetie. Und auch andere Propheten haben im Alten Testament einen Friedenskönig vorausgesagt. Doch wie sehr unterschieden sich die Erwartungen der Zeitgenossen Jesu von diesen Verheißungen. Sie träumten von einer politischen Wende. Dafür wollten sie sogar den Messias Gottes missbrauchen. Und jetzt kommt Jesus als König, aber so ganz anders, als sie es erwarteten. Jesus widerspricht der Gewalt und dem Unfrieden. Er wendet sich gegen Macht und Größe. Jesus sitzt nicht auf einem prunkvollen Sattel, wie es sich für einen König gehören würde. Er sitzt auf den staubigen Kleidern seiner Anhänger. Und da ist kein roter Teppich ausgerollt. Die Kleider seiner Jünger müssen genügen. Und Jesus kommt ganz arm. Sogar den Esel muss er sich ausleihen. Der Messias kommt als Friedenskönig. So reitet Jesus der heiligen Stadt Jerusalem entgegen. Wenig später erreichen Jesus und die Menschenmenge die Anhöhe des Ölbergs. Von hier geht man nach Jerusalem hinunter. Die ganze Stadt liegt vor einem. Langsam begreifen die ersten Leute, was Jesus mit seinem Eselsritt sagen will. Die ersten fangen an zu singen, andere stimmen mit ein. Schließlich singt die ganze Menge und sie singen von Gottes Wundern, die er durch Jesus getan hat. Sie singen laut und voll jubelnder Freude: Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Die Leute sind begeistert. Sie singen aus voller Kehle. Und was sie singen, ist zutiefst wahr. Jesus ist der König. Er kommt im Auftrag Gottes. Ja, die Leute sind begeistert. Aber was steckt hinter ihrer Begeisterung? Wir wissen, dass viele dieser Leute nur wenige Stunden später genauso laut gerufen haben: Kreuzige ihn. Jesus sagt nicht, dass man nicht begeistert sein darf. Natürlich darf man sich über Jesus freuen. Man darf auch ganz lautstark sich über Jesus freuen. Aber was steckt hinter der Begeisterung? Ist es Überzeugung? Ist es Glaube? Jesus sucht keine Fans, die genauso Fans von irgendjemand anders sein könnten. Jesus sucht Nachfolger. Nachfolger, die zutiefst von ihm ergriffen sind, die es ernst meinen und die auch dann nicht weglaufen, wenn es ernst wird. Wer nur begeistert ist, ohne dass Glaube dahinter steckt, bei dem kann die Begeisterung gleich morgen schon in das Gegenteil gedreht werden. Der ist im Grunde nur wie ein Blatt, das vom Wind hin und her geweht wird. Doch wir sollen keine losen Blätter sein, sondern in Jesus verwurzelt, mit Jesus fest verbunden. Leider steckt in jedem von uns auch so ein wenig oberflächliche Begeisterung. Doch es ist wichtig, dass mehr hinter der Begeisterung steckt. Sie soll Wurzeln bekommen. Sie soll getragen sein davon, dass wir von Jesus ergriffen sind. Wie sehr bist du von Jesus ergriffen? Und doch ist das, was die Leute hier singen, zutiefst wahr. Und wie sehr das wahr ist, sehen wir an der Reaktion der Pharisäer. Sie haben sich unter die Menschenmenge gemischt und sie hören zu. Ihnen lärmt das in den Ohren, was die Leute da singen. Jesus wird als Messias und König verehrt. Das tut ihnen in den Ohren weh. Die herrschende Geistlichkeit hatte damals so ihre Bedenken. Das darf man doch nicht zulassen. Dem muss man doch Einhalt gebieten. Und sie appellieren an die Vernunft Jesu. Lehrer, bring doch deine Leute zur Vernunft. Verbiete ihnen, so zu reden. Die Pharisäer versagen Jesus die Anerkennung. Das hören wir nicht aus dem, was sie sagen, sondern auch aus dem, wie sie Jesus anreden. Lehrer, sagen sie zu ihm. Das ist das Einzige, was sie ihm zubilligen. Er weiß einiges, was er auch anderen beibringen kann. Er kann Lehrer sein, mehr nicht. Es gibt auch heute Menschen, die meinen, man könne von Jesus einiges lernen. Er ist ein guter Lehrer. Aber mehr ist nicht drin. Man kann von ihm lernen. Er ist ein Vorbild. Aber das ist dann schon alles. Doch das ist zu wenig. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der, der von Gott gekommen ist. Er hat nicht deshalb viel zu sagen, weil er ein kluges Köpfchen ist, sondern weil er Vollmacht von Gott hat. Jesus ist der, an dem sich unser Verhältnis zu Gott einzig und allein und letztgültig entscheidet. Und genau deshalb weist Jesus die Forderung der Pharisäer zurück, denn sie haben sich blind gemacht für Jesus. Sie haben sich selbst die Augen zugehalten. Sie wollen nicht wahrhaben, was wahr ist. Auch Jerusalem, die Stadt Jerusalem mit ihren Einwohnern, ist blind für Jesus. Jerusalem hat in seinem Namen das Wort Shalom und das heißt Frieden. Doch weder die Pharisäer noch Jerusalem erkennen den König des Friedens. Deshalb weint Jesus über Jerusalem und sagte: Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber Jerusalem erkennt den Friedenskönig nicht. Die Juden suchen weiter Frieden durch Krieg. Und deshalb kommt schließlich das Gericht Gottes über sie. Und so sagt es Jesus weiter: Darum kommt jetzt über dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner völlig vernichten und keinen Stein auf dem anderen lassen. Denn du hast den Tag nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte. Jerusalem hätte Frieden haben können, aber es wollte nicht. Das ist eine wichtige geistliche Wahrheit, die Jesus hier ausspricht. Es gibt eine Zeit, in der Gott uns zu Hilfe kommen möchte. Das ist die Gnadenzeit. Aber diese Zeit vergeht. Und danach ist es zu spät. Diese Geschichte sagt uns vier wichtige Dinge über Jesus. Das erste: Jesus liebt uns zutiefst. Er weiß, dass er in Jerusalem sterben muss. Trotzdem reitet er offen und auffällig in die Stadt. Er will Frieden machen am Kreuz von Golgatha. Und er tut das auch für dich und für mich. Das zweite: Jesus bleibt Gott gegenüber gehorsam. Jetzt, wo er sieht, dass es wirklich ernst wird mit dem Leiden und Sterben, bleibt er gehorsam. Er geht den Weg, den Gott für ihn ausgesucht hat. Und so geht er den Weg des Friedens. Und das tut er auch für dich und für mich. Das dritte: Jesus redet noch einmal zu den Menschen. Er bietet seine Hilfe und seine Liebe an. Er tut es, obwohl er weiß, dass ihn der Hass der Menschen in wenigen Stunden massiv treffen wird. Er kommt in Liebe und er zwingt sich niemandem auf. Er bittet darum, ihm die Herzen zu öffnen. Er bittet jeden, auch dich und mich. Und das vierte, Jesus erhebt den höchsten Anspruch, den man erheben kann. Er erhebt den Anspruch, der Messias Gottes zu sein. Der Messias, der den Frieden bringt. Und er fordert die Menschen auf, ihm nachzufolgen. Er ist nicht damit zufrieden, wenn man von ihm begeistert ist. Er will auch nicht nur Lehrer und Vorbild sein, er will uns ganz. Er will unser Herr sein. Und das Wunderbare ist, wenn er unser Herr wird, wird er zugleich auch unser Freund. Das ist doch eine wunderbare Bandbreite von erstens bis viertens. Jesus liebt uns zutiefst. Jesus bleibt Gott gegenüber gehorsam. Jesus redet noch einmal zu den Menschen und er erhebt den höchsten Anspruch, den man erheben kann. Jesus hat es verdient, dass wir ihn ganz Herr sein lassen über uns, denn er hat wirklich alles für uns getan. Amen.